Der Titel dieser Predigt ist: Gott säumt nicht. Im Psalm 31 steht: In deiner Hand steht meine Zeit. Und so lautet auch der wohl von diesem Psalmwort Davids abgeleitete Titel des Liedes: Meine Zeit steht in deinen Händen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Was denken, was empfinden Menschen beim Singen dieses Liedes? Zumal eine Textpassage darin lautet: Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Was wohl jeden wahrhaft Gläubigen aufstoßen müsste als Lästerung, wenn er die ihm gegebene Zeit von Gott her sieht. Gehen wir jetzt aber davon unberührt ernsthaft an das Thema heran und vor allem belassen wir diese Stunde, diese Predigt ganz klar unter dem Wort Jesu in Apostelgeschichte 1,7. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und Jesus spricht hier von Zeiten und von Zeitpunkten, denn das Neue Testament verwendet unterschiedliche Begriffe für das, was wir mit Zeit bezeichnen. Unser deutsches Wort dafür unterscheidet ja nicht wie das griechische Neue Testament zwischen mehreren Begriffen wie Aion. Dieses Wort bezeichnet die Weltzeit, auch die Ewigkeit bzw. die Zeitalter. Chronos, das ist generell der Begriff für die dahinfließende Zeit, für eine Zeitspanne. Und Kairos meint den von Gott festgesetzten rechten Zeitpunkt im Lauf von Chronos. Dazu je ein Beispiel zum besseren Verständnis. In Hebräer 1 steht: Zu den Weltzeiten hat Gott in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten mit ihren Zeiten geschaffen, also die Weltzeiten. In Johannes 14,9 steht ein Beispiel für die Zeitspanne. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Und in Markus 1 steht für Zeitpunkt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Inmitten der dahinfließenden Zeit setzt der Allerhöchste seine vorherbestimmten und vorbereiteten heilsgeschichtlich wirksamen Zeiten und Zeitpunkte und damit den jeweils rechten, den gelegenen, von Gott festgesetzten besonderen Zeitbegriff. Es ist allerdings so, dass die Begriffe Chronos und Kairos nicht stur getrennt werden können, so wird auch das Wort Kairos im Neuen Testament in etwa zwei Drittel seiner Vorkommen auch wie das Wort Chronos benutzt. Es bezeichnet die Zeit in ihrem Verlauf, dort dann als Zeitraum oder aber auch als Zeitpunkt. Und das bedeutet, dass zwar bei dem Wort Chronos der Schwerpunkt auf dem Zeitraum liegt, zu etwa 65%, und nicht so sehr auf dem Zeitpunkt, das sind nur 23%, dass aber auch Kairos selber nur zu einem Drittel im Sinn eines besonderen, eines rechten Zeitpunktes oder einer guten Gelegenheit genutzt wird. Und damit zeigt sich, dass die rechte Übersetzung auch immer eine Sache der Interpretation ist. Es geht in erster Linie um das rechte Verständnis im Zusammenhang der Schrift. Und nur Jesus wird uns als der Meister der Schrift durch den Heiligen Geist zur rechten Zeit das rechte Verständnis geben, ob hier Zeitpunkt oder Zeitspanne zu verstehen ist. Als Beispiel eine Frage dazu: Hat Judas Iskariot nur auf irgendeine gute Gelegenheit gewartet, Jesus zu verraten, oder hat er als Verräter auf einen bestimmten Zeitpunkt gehofft, den er schon gekannt hatte? Als da steht: Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Dort steht Ei Kairan. Jedenfalls trägt, wie hier, immer jeder Zeitbegriff ganz klar auch die Bedeutung einer guten oder einer verpassten Gelegenheit in sich. Das kennen wir aus dem eigenen Leben. Und so vermeiden es alle apostolischen Autoren, eine generell durchgängige Unterscheidung nach Zeitpunkt und Zeitdauer vorzunehmen. Nehmen wir auch das einmal als biblische Botschaft an. Das heißt, wir dürfen das Wort Zeit nicht immer einfach von uns aus kategorisieren, wenn uns Gottes Wort anspricht, ob wir dabei im Sinne einer Zeitspanne oder eines Zeitpunkts informiert werden. Der Herr bestimmt das im Einzelnen für uns. Wir sündigen ja auch zu gewissen Zeitpunkten und wir sündigen andererseits auch über eine dauerhafte Zeitspanne. Erinnern wir uns dabei an Demas und beachten wir das Ende. Und deshalb haben wir das Wort Jesu dieser Predigt vorangestellt. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Biblische Prophetie ist für uns demnach nicht dazu da, die Zukunft zu berechnen und Zeiten und Zeitpunkte im Voraus zu dramatisieren, sondern sie will, dass wir im Glauben an Christus bleiben in unserer Gegenwart. Der Herr Jesus sagt ja deutlich, worum es ihm geht. In Johannes 14, nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Jesus stellt also definitiv fest, dass sein prophetisches Wort unseren Glauben stärken soll, wenn die prophezeiten Ereignisse dann eintreten. Und das ist die richtige Einstellung. Wenn gläubige Menschen aber trotzdem Vorausberechnungen angestellt haben von Zeitpunkten oder Zeiträumen, dann haben sie damit Gottes Wort missbraucht. Und so machen wir uns ja selber und auch andere damit verrückt. Wie gefährlich das ist, bezeugen viele Verirrungen seit Jahrhunderten und deshalb vermeiden wir jegliche Berechnung und Spekulation. Wir fügen uns und anderen nur schweren Schaden zu. Damit zum Text im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel in dieser 4. Predigt dazu, es steht in 2. Petrus ab 3,1. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Soweit der Text. Spötter, die hat es immer gegeben. Die gab es zur Zeit der Sintflut und schon davor. Die gab es zu der Zeit vor Sodom und Gomorra, die gibt es auch heute und sie wird es geben, bis Gottes Eingreifen sie alle eines Besseren belehrt. Und so war es, als Noah in die Arche ging, so war es, als Feuer und Schwefel vom Himmel fiel. Und das gilt natürlich nicht nur für ungläubige Spötter, sondern auch für Christen, die zwar das Evangelium gläubig angenommen haben, die aber, angefochten jetzt von Zweifel und Unglauben, nur mehr lauter Widersprüche sehen zu dem, was verheißen ist, was ihnen aus dem Wort verkündigt wurde, gegenüber dem, was sie tagtäglich sehen und hören in dieser Weltzeit. Aber eben gegen solchen Glaubenskoller wurden ja die meisten der Briefe im Neuen Testament geschrieben. Dem Heiligen Geist geht es darum, das Volk Gottes im Glauben zu stärken, in all seinen Befürchtungen und Zweifeln. Und was wären wir doch ohne die Lehrbriefe? Freilich kommen die Fragen der Gläubigen aus einer eher hoffnungsvollen Einstellung. Inhaltlich aber unterscheiden sie sich kaum von den spöttischen Fragen. Und das gab es so schon immer. Das gehört zu den Bedrängnissen, durch welche wir alle gehen. Hören wir zum Beispiel den 10. Vers aus Psalm 77 dazu, wo die Söhne Koras fragen, hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Zu allen Zeiten, auch im neuen Bund, hat Gottes Volk immer wieder zu kämpfen gehabt mit Furcht und Entmutigung. Sehen wir uns deshalb vor, dass wir selber in rechter Weise gestärkt in die kommende Zeit gehen. Hast du dich noch nie gefragt, warum lässt Gott das zu? Warum toleriert er das alles? Warum greift er nicht längst schon strafend ein? all die überbordende Ungerechtigkeit heutzutage, juristisch, politisch, sozial, wo immer man hinsieht und hinhört, die Eingriffe in die Schöpfungsordnung mit den Genveränderungen, der ganze Gender-Unsinn, das verbissene Forschen mit Mischwesen, die staatlich nicht geahndeten pädophilen Verbrechen und vor allem die aktuell größte Christenverfolgung aller Zeiten. Warum bereitet der allmächtige Gott dem allen nicht ein Ende und schafft Gerechtigkeit? Auch David musste schon ein Lied davon singen. Im Psalm 42 steht, in den Versen 4 und 11, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Da müssten wir uns wirklich fragen lassen von Spöttern, wo ist nun euer Gott? Aber schau, selbst im Himmel unter dem Altar ist die Frage weiterhin offen, wie lange, Herr? Das steht in Offenbarung 6. Und als es, das Lamm Gottes nämlich, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Unser Herr ist doch gerecht und allmächtig. Warum gibt er dem Bösen so viel Zeit und so viel Raum? Warum zögert er so lange? Petrus richtet deshalb sein Wort hier im Text nicht an die Spötter, sondern an uns. Und da steht dies eine, aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also ist Gottes Langmut die entscheidende Sache. Wir haben heute ganz bewusst das Wort Jesu vorangestellt. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und bei dieser Einstellung müssen wir bleiben. Unser ganzes restliches Leben hier, beim Bibellesen, beim Aufnehmen der weltlichen Nachrichten und beim Nachdenken über alles. Und nicht unsere Neugier befriedigen sollen wir in Bezug auf Zeit und Stunde der Prophetie. Es würde das auch nichts bringen für uns außer Sensationslust und Wichtigtuerei. Geholfen wir jedenfalls niemand durch ein großes Wissen der Fakten. Überheblichkeit stünde vor der Tür, auch Panikmache. Heilsam wäre da nichts dabei. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir gewarnt werden vor einer unrechtmäßigen Beschäftigung mit den biblischen Voraussagen von Daten und von Zeiten. Freilich sollen wir uns ernstlich Gedanken machen und im Herzen vorbereitet sein für das große Ereignis, mit dem die Weltgeschichte ihr Ende finden wird, mit dem, was davor geschieht auch. Aber deutlich gesagt ist uns, dass es nicht unsere Sache ist, Zeit und Stunde zu wissen, was die von Gott bestimmten Ereignisse angeht. Denn ja, wer werden wir denn? Für viele scheint es aber nach wie vor sehr verlockend zu sein, wissend sein wollen wie Gott. Es ist schon tragisch genug zu wissen, dass zu allen Zeiten auch sehr ernste und glaubensstarke Männer in diese teuflische Falle gegangen sind und sich in der Folge in große Schwierigkeiten und schwerwiegende Probleme verstrickt haben. In allen Jahrhunderten vor uns hat es Christen gegeben, die überzeugt waren von der Rückkehr des Herrn Jesus schon zu ihren Lebzeiten. Ja, sogar völlig gewiss waren sie, dass die Zeichen ihrer Zeit übereinstimmten mit den Aussagen der Offenbarung. Aber es ist die Offenbarung Jesu Christi und nicht die Offenlegung der nahen Zukunft. Napoleon hat man zum Antichristen hochstilisiert seiner Zeit, später Hitler und sogar Mussolini. Und vor gar nicht allzu langer Zeit wurde in christlichen Medien die Meinung verbreitet, dass der Antichrist schon unter uns sei, da war vom Geburtsjahr 1962 die Rede. ganz zu schweigen von den vielen Falschprophezeiungen des Gründers eines schweizerischen Missionswerks, der unter anderem völlig überzeugt verkündete, dass Christus spätestens 2007 wiederkomme und der auch vieles andere biblisch begründete, das aber nie eintraf. Er hat sich, wie auch viele andere falsche Propheten, nie entschuldigt für alle seine Fehlprognosen, mit denen er jahrzehntelang seine willigen Zuhörer und Leser irregeführt hat. Was auch immer und wer auch immer solches tut, unser Herr fordert uns definitiv auf, der Versuchung zu widerstehen, den Zeitpunkt seines Kommens zu berechnen. Das ist ja mit Sicherheit auch unmöglich, denn gemäß seinem Wort wird er plötzlich kommen, unerwartet, zu einer Stunde, die niemand kennen kann. Das ist die von Gott festgelegte Tatsache. Zwei Evangelisten bezeugen das, und zwar Matthäus und Lukas. Beide sagen wortgleich, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und der erste Thessalonicher Brief gibt uns eine detaillierte Anweisung, was den Tag des Herrn betrifft. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, durch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Soweit der Thessalonicher Brief. Nicht wissen wollen und nicht berechnen wann, sondern bereit sein. Das ist die Devise, das ist das Wichtige. Oder haben wir verdrängt, dass wir mit unserem armseligen Wesen und unserer eingeschränkten Beschaffenheit die Gedanken Gottes niemals erfassen werden? Wir leben hier auf dieser Erde. Und wir sind zeitlich und räumlich sehr begrenzt. Und was sich dazu ganz schlimm auswirkt, aufgrund unserer Sündernatur haben wir einen verdorbenen und vernebelten Verstand, einen Unverstand für Gottes Wirken. Und diese menschliche Beschränktheit, die vereitelt, dass wir Gottes Wesen und seinen Umgang mit uns Menschen recht verstehen könnten. Eine himmelhohe Kluft ist da befestigt. Jesaja 55 muss jetzt folgen, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mein begrenzter Verstand bewirkt allerdings, dass ich beunruhigt bin über Gottes Wege. Meine Torheit lässt mich das Geschehen um mich ja nicht begreifen. Sie redet mir ein, dass vieles eher exakt umgekehrt vor sich gehen müsste. Und so scheint dem Menschen Gottes Handeln mit der Welt und mit uns persönlich ungereimt, ja, absonderlich. Wir verstehen das Geschehen nicht, auch wenn wir uns sehr abmühen. Das aber ist wieder für Gott nicht verwunderlich, denn der Allerhöchste sagt uns Menschen in Sprüche 17, was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen, wo ihm doch der Verstand fehlt? Gott ist so unendlich hoch über uns und sein Geist ist unausforschlich. Er ist ewig und er ist erhaben. Er könnte ich irdischer, sündiger Narr also jemals wirklich erwarten, ihn zu verstehen, so wie ich Menschen verstehe, so wie ich mich verstehe? Auch da liege ich ja falsch. Das alles gehört zu den Folgen der Sünde, dass wir so unverständig sind, so falsch denken. Aber auch, dass wir glatt dabei versuchen, Gott zu verstehen. Und was, wenn ich es trotzdem tue, wenn ich mit meinen so schlechten Voraussetzungen in dieser meiner Zeit an die göttlichen Prophezeiungen herangehe, was dann? Einem Trugschluss nach dem anderen werde ich erliegen, wie die ganze Welt. Menschen verführen und sie werden verführt. Tritt das nicht heutzutage deutlicher zutage denn je? Ich muss mir also bewusst sein, zwischen Gott und mir besteht ein unermesslich großer qualitativer Unterschied. Das sollte uns eigentlich klar sein, nicht wahr? Im Prediger 5 steht, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Es ist uns schlicht und einfach unmöglich, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und doch versucht unsere sündige Natur es immer wieder. Es ist ein verzweifelt böses Leiden, nicht wahr? Es ist eine Tatsache, dass Gott ewig ist. Er steht außerhalb, er steht über der Zeit und dem Raum. Und deshalb dürfen wir uns nie dem Gedanken hingeben, Gott wäre, wie wir, mit einbezogen in den Wechsel der Zeiten und der Geschichte. Und darum ist ja das Evangelium von seinem Sohn schon für Abraham wirksam gewesen, für Mose und vor ihnen allen schon vom Garten in Eden an. Das Evangelium hatte bereits Geltung, bevor die Zeit eingeführt worden war, vor Grundlegung der Welt. Und dazu finden wir gleich drei Zeugen im Wort Gottes, die das bestätigen. Die Offenbarung Jesu Christi spricht vom Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Im zweiten Brief an Timotheus erfahren wir von Gottes eigenem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und im Brief an Titus lesen wir von der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und weil Gott außerhalb, vor und über der Zeit steht, wird für uns jeder Versuch zum Fallstrick, mit dem wir irdisch begrenzten zeitliche Faktoren in seinem Wort überbewerten. Lassen wir uns an seiner Gnade genügen, versündigen wir uns nicht mit Zeitberechnungen. Er ist der Ewige und er ist völlig unabhängig von unserem zeitverhafteten Hoffen, Denken, Rechnen und Zweifeln. Und selbst der Satz, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, stellt uns vor keine mathematischen Überlegungen seinetwegen. Dieses Wort sagt doch primär nur aus, für Gott gilt absolut kein Zeitfaktor und keine Zeitgrenze. Und dennoch ist es wichtig für uns zu wissen, dass derselbe Gott in die Zeit hinein handelt. Er hat ja damals mit der Erschaffung der Welt auch den Ablauf der Zeit in Gang gesetzt. Und damit hat das begonnen, was wir als Geschichte bezeichnen. Das lässt er uns auch erkennen, nämlich, dass er, Gott, in der Zeit handeln will. Und zwar nach seinem bestimmten Plan, den er festgesetzt hat. Und das in seiner vorbestimmten Ordnung. Damit ist es dem Menschen möglich zu beobachten, dass der Mensch gesündigt hat und gefallen ist, und da hat Gott eingegriffen. Und gehen wir weiter bis zur Noahs Zeit, wieder scheint alles ohne Gott abzulaufen und er greift wieder ein. Aber wie und wann ist das alles geschehen? Zu seiner, zu Gottes Zeit, als die Zeit erfüllt war, als die vor Gott erforderliche Zeitspanne abgelaufen war, als für Gott der rechte Zeitpunkt da war, als er für Gott da war. Und der wohl geläufigste Satz dazu lautet aus Galater 4,4, als aber die Zeit, da steht Chronos, erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und die letzten 400 Jahre davor hat Gott nicht mehr zu seinem Volk gesprochen, so wie er auch 15 lange Jahre zu Abraham geschwiegen hat, nachdem er ihm seinen Sohn verheißen hat. Wer hat damals, nach den 400 Jahren, den Messias wohl noch erwartet, außer Simeon und Hanna im Tempel? Und musste nicht Abraham erst noch erstorbenen Leibes sein? Gott wartet zu. Aber wir verstehen dann sein Tun nicht mehr. Kennst du das nicht? Die Bibel beweist uns, dass Gott herrscht, dass er hineinwirkt in die Zeit, dass er sich der Zeit bedient, nach seinem Willen und nach seinem Ratschluss, und man spricht deshalb von Gottes Zeit, in der er plant, handelt, eingreift, schweigt und durchführt, was er und wie er will. Und wir Irdischen, wir rechnen in Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren. Aber sieht die Bibel das nicht auch so, wenn sie zu uns spricht? Ja, Gottes Wort begegnet uns, da wo es nötig ist, tatsächlich mit den uns gegebenen Zeitbegriffen, wie zum Beispiel des anderen Tages, steht in Markus 11, und des anderen Tages, da sie von Bethanien gingen, hungerte ihn. Oder nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum und siehe, er stand am Nil. Diese Beispiele für unsere Zeitbegriffe. In Wahrheit aber lässt sich Gottes Umgang mit der Zeit nicht in unsere Vorstellungen und Zeitbegriffe und Begrenzungen zwängen und schon gar nicht von uns berechnen. Er handelt nämlich souverän und nach von ihm bestimmten Bedingungen. Wenn für ihn die Zeit erfüllt ist, und das wird sehr oft ausgelöst durch moralische Gegebenheiten, hätte sonst Abraham mit dem gnädigen und langmütigen Herrn handeln können wegen Sodom? Und würde sonst, und gar nicht so selten im Wort stehen, da reute Gott das Übel und er ließ es nicht kommen? Diese so wichtige Sache müssen wir beachten, was die Zeitpunkte Gottes betrifft. Zu berechnen gibt es da nichts. Umkehr ist gefragt und Gnade. Im 2. Samuel steht nach der Volkszählung Davids, als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute den Herrn das Unheil. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben unter dem Volk anrichtete, es ist genug, lass nun deine Hand sinken. Der Engel des Herrn aber befand sich bei der Tenne Arabnas, des Jebusiters. Ist es nicht eine besonders bewegende Erkenntnis, die wir damit von Gott haben dürfen, so wichtig und heilsam für das Gebet, auch für die Fürbitte? Gott ist voller Mitgefühl. Er kann zwar seine Gerechtigkeit nicht aufgeben, aber er ist barmherzig. Er lässt manches Gericht nicht kommen oder er verschiebt es. Sehen wir dazu noch hin ins Buch Amos. Da ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten, da sprach ich, nämlich der Amos, Herr, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Dies ließ mich Gott, der Herr, schauen. Siehe, Gott, der Herr, rief das Feuer herbei zum Gericht, das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute den Herrn auch das. Es soll nicht geschehen, sprach Gott, der Herr. Und jetzt noch ein Blick in die große Stadt Ninive nach der Bußpredigt des Jona. Da steht in Jona 3, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Er tat es nicht. Möchte man da nicht unter Tränen auf die Knie sinken und Gott danken, danken und wieder danken? Unser Herr ist so barmherzig. Wie viel mag denn in deinem und in meinem Leben deswegen nicht gekommen sein, weil wir umkehren durften, weil Gottes Wort und die Gottesfurcht unser Herz angerührt hat und Gottes Barmherzigkeit alles in andere Bahnen gelenkt hat? Jesu Versöhnungstat macht das möglich. Du kannst umkehren. Es kommt kein Gericht. Wir haben es heute schon gehört, 1. Korinther 11, 31. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Ja, was für ein Wort, was für eine Gnade. Nützen wir das doch stets fleißig. Nicht rechnen und fürchten, was eintreffen wird, sondern umkehren hin zu Jesu Füßen. Und diese angebotene Gnade Gottes, die ist im wahrsten Sinn herrlich, überaus herrlich. Ach, der barmherzige Vater und unser Herr Jesus, der unser Heil will. Was Gott zum Handeln veranlasst, sind keine Kalenderdaten, sondern moralische Gegebenheiten in der Zeit, wie Gottes Wort an Abraham bezeugt in 1. Mose 15. Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Wir haben da eine Menge Zeitbegriffe drinnen. Hier ist zum Beispiel von der Gewissheit die Rede, es wird mit Sicherheit eintreffen, was Gott sagt. Und hier wird für die Plage eine fixe Zeitspanne von 400 Jahren angekündigt. Nicht aber der Name des despotischen Volkes genannt, das muss ja erst noch entstehen. Und dann wird weiter in Generationen prophezeit und nicht in Jahren. Und als Auslöser fürs Gericht wird aber angegeben die erreichte Fülle der Bosheit der Amoriter. Und Abraham wird verheißen, du wirst in gutem Alter begraben werden. Es reicht von Gott her. Was will man da errechnen als Mensch? Oder nehmen wir die Prophezeiung im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, ja macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Wann solches kommt? Die Propheten waren schon Jahrhunderte vorher getötet worden, aber das Gericht kommt erst, wenn das Maß der Ungerechtigkeit voll ist. Und es bedeutet im persönlichen wie auch im großen Weltgeschehen, dass man durch echte Gesinnungsumkehr vor Gott das Gericht aufhalten oder verzögern kann, wenn Gott auf unsere Umkehr warten will. Und das ist Gott sei Dank oft so, aufgrund seiner Barmherzigkeit und Jesu Erlösungstat für uns. Das bedeutet aber auch, und ich fürchte, wir erleben das in unseren Tagen, dass wenn sich ein Volk abgewendet hat von der Gottesfurcht und einen moralischen und gesetzlosen Verfall vorzieht, dass dann eine unaufhaltsame Strafe herbeigeführt wird. Das Gericht wird kommen, wenn Gott Gericht halten will. Er aber macht den Zeitpunkt von moralischen Gegebenheiten abhängig, wie in Ninive. Und so auch bei König Ahab, da steht in 1. Könige 21, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Und noch eine nächste Frage. Wann ist Christus in die Welt gekommen? Zu welchem Zeitpunkt? Dazu gibt uns der Galaterbrief umfassend Auskunft. Wenn ihr aber Christus angehört, steht ab Kapitel 3, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange, Zeitbegriff, der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Zählen wir die wichtigsten, vor Gott zeitrelevanten Fakten dieses Textes noch einmal auf. Wer Christus angehört, der zählt zu Abrahams Same, der ja der Christus ist. Und solches ist in Christus definitiv von Gott uns zugesagt, dass wir in seinem Sohn Erben Gottes sind. Nur bleiben sie, steht, unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Als aber, und beachten wir dieses Wörtlein aber, dass sich dieses aber über das rein zeitmäßige hinwegsetzt, als aber die Zeit erfüllt war, oder die Fülle der Zeit kam, da sandte Gott seinen Sohn. Und es musste ja auch die passende Gebärerin aus dem Stamm Davids zeitgerecht da sein. Und das alles musste unter dem noch gültigen mosaischen Gesetz geschehen. Und dazu gab es mehrere Prophetien. Da ist zum einen die Aussage des Stammvaters Jakob, der sagt, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, das ist der Ruhebringer, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Dieser Zeitfaktor des ersten Kommens Jesu war ja erfüllt durch die aktuelle römische Besatzung. Das Zepter war gewichen. Eine detailliertere Zeitangabe liefert uns dann noch die Prophetie Daniels in Kapitel 9. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Ich möchte an dieser Stelle hinweisen, wir haben das einzige Buch, wo vorausgesagt wird, was wirklich kommt und was auch dann gekommen ist und noch kommen wird. Gottes Wort macht für uns erlöste Sünder im Neuen Testament dann eine noch viel wesentlichere Aussage, was den Zeitpunkt des ersten Kommens Jesu betrifft. Da steht in Römer 5,6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur rechten Zeit für Gottlose gestorben. Oder zur von Gott bestimmten Zeit. Wann wird demnach das zu erwartende Ende sein? Und wie wird es davor aussehen? Unser Herr Jesus Christus sagte seinen Jüngern Folgendes dazu voraus. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Es muss zuerst die Vollzahl der Heiden eingegangen sein ins Reich Gottes, und über den rechten Zeitpunkt dazu kann uns aber kein Kalender Aufschluss geben, keine Intelligenz, keine Mathematik, keine Auslegung menschlicher Natur. Wäre es aber nicht so, dass Gott auf den letzten Heiden wartet, dann säßen wir vielleicht gar nicht hier unter seinem Wort, nicht wahr? Enthalten wir uns also aller rechnerischen Überlegungen, anerkennen wir stattdessen, dass es moralische Gegebenheiten sind, die Gott zum Eingreifen veranlassen. Und seien wir heilfroh, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Biblische Daten sagen nichts aus über eine Jahreszahl diesbezüglich, nur der wachsende Abfall von Gott. Die verlorengehende Gottesfurcht, die lassen einige, aber vorsichtige Schlüsse zu. Vorsichtig müssen wir deshalb sein, weil schon etliche Generationen vor uns einen Abfall der Christenheit erlebt haben und daraus falsche Schlüsse auf ihre Zeit gezogen haben. Der christlichen Chronologie, so wie die Schrift sie uns lehrt, ist ja nur ans Herz gelegt, dass wir unsere Häupter aufheben, wenn die selbstherrliche Gottlosigkeit und die weltliche Gesinnung um uns her himmelschreiend zunimmt. Denn die Schrift sagt unmittelbar vor dem Kommen Jesu einen großen Abfall voraus und ein Überhandnehmen der Sünde und Ungerechtigkeit. Und der Herr, das steht im 2. Petrus 3, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sodass jedermann Raum zur Buße habe. Wir dürfen uns bei dem allen völlig zuversichtlich festhalten an Gottes Gerechtigkeit und an allen seinen sicheren Zusagen, auch wenn wir vieles von Gottes Gedanken und Tun nicht verstehen werden. Freilich kommen noch viele Anfechtungen von unten auf uns zu, mit biblisch fundierten Argumenten, und wir fangen an zu überlegen, aber bedenken wir, dass der Widersacher seit jeher Gottes Wort verwendet und verdreht vor den Menschen. Und dann aber so aufgestürzt, zitieren wir vielleicht selber verunsichert aus Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges, oder andere Übersetzung, reden die Völker vergeblich. Kennen wir doch selber die Antwort darauf im Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie erschrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ist auch der Zeitfaktor drin, er hat ihn eingesetzt. Und wir kennen auch die Aufforderung am Ende dieses Psalms, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Nicht aber Spekulationen und sensationshungrige Vermutungen, der Herr säumt ja nicht. geschehe, was da will. Er hat den Überblick und er sagt, wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich Recht richten, steht im Psalm 75, Vers 3. Und das reicht aus, um allen den Mund zu schließen. Trösten wir uns lieber gegenseitig, denn viele von uns werden auf Erden noch zum Leiden berufen sein. Aber mag die Welt auch lachen über uns und spotten über Gottes Wort und eine kleine Zeit scheinbar Recht behalten, wie Petrus ja auch ankündigt. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Bleiben wir aber treu in Christus, dann dürfen wir uns auf sein Wort freuen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Unser Herr Jesus, der säumt nicht. Er und der Vater sind eins, in allen Belangen. Und hören wir es noch einmal, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig in uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Er hat ja immer alles zur rechten Zeit vollbracht. Und er sagt uns, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Uns ist es ja genug, wenn er sagt, wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich Recht richten. Und staunen wir nicht, wenn wir im Alten Testament von Gottes Geduld und außerordentlicher Langmut lesen, wie lange hat er zugewartet bis zur Zerstörung Sodoms und Gomorras? Und wie geduldig hat er mit sich handeln lassen? Dann sehen wir nicht seine Geduld mit dem Volk Israel, das seine Propheten verspottet und ihn gekränkt hat? Den Rücken haben sie ihm zugewandt. Hat er dreingeschlagen? Hat er sie ausgetilgt? Aber als er das tatsächlich angesprochen hat, konnte Mose ihn umstimmen. Kennen wir unseren Gott nicht so? Er wartet. Er hat auch auf uns gewartet und er wartet noch. Warum sitzen wir denn hier, du und ich? Ist es, weil wir keine Sünder wären? Weil wir uns so schnell und so gehorsam haben bekehren lassen? Haben wir ihm nicht jahrelang widerstrebt? Und nach unserer Bekehrung, wie verhalten wir uns denn in Ehe und Beruf? Ja, mein Lieber, der Gerechte wird mit Not gerettet, der von Gott gerecht gemachte. Musste daher nicht auch der alten Welt durch Israel ihre Abtrünnigkeit beweisen und ihre absolute Unfähigkeit zur Gerechtigkeit? Jahrhunderte hat er zugewartet, bis er seinen Sohn gesandt hat. Zuerst hat er ihnen sein Gesetz gegeben und ihnen gesagt, ihr sollt meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und was hatten sie ihm geantwortet? Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Was geschah aber wirklich? Er wartete viele Jahrhunderte lang, damit sie endlich ihr absolutes Unvermögen begreifen möchten. Und gerade diese Langmut Gottes ist der Grund, so erklärt es der Apostel jetzt, warum der Herr bis heute noch nicht zurückgekehrt ist. Uns ist gesagt, er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Der Welt und der abgefallenen Christenheit ist damit immer noch eine Chance gegeben. Immer noch wird Christus gepredigt. Das Evangelium, die frohe Botschaft, hat immer noch seine volle Gültigkeit. Und daher werden einmal alle Menschen, die je gelebt haben und es verworfen haben, im Endgericht stehen vor dem großen weißen Thron und sie werden alle absolut keine Ausrede haben. Warum? Wegen Gottes großer Langmut. Seit fast 2 Jahrtausenden wird jetzt das Heil in Christus schon gepredigt. Und Gott bietet allen bis heute die Gelegenheit an, umzukehren und sich versöhnen zu lassen durch Christus. Aber auch Erlösten, die wieder in Zweifel und Anfechtung geraten sind, sagt er, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Also komm auch du, komm wieder, gib dich Christus hin und nicht deinen Überlegungen. Oder wie in Römer 2,4 steht, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Seien wir froh über so einen Aufschub und seien wir froh für Gottes Geduld. So schreibt auch der Apostel, seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Ist das nicht die rechte Antwort für jeden von uns, den die Zeitzeichen beunruhigen und der sich wundert über Gottes scheinbares Zögern? Wir haben es nicht mit Menschen zu tun hier, nicht mit menschlichen Überlegungen und Befürchtungen. Wir stehen dem allmächtigen, ewigen Gott gegenüber und seiner absoluten Heiligkeit und Gerechtigkeit, seiner Liebe, seinem Erbarmen und seinem Mitgefühl. Könnten wir das vergessen haben vor lauter Hast und Eile und Ungeduld in unserer kurzen Zeitspanne hier? Jakobus sagt uns, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist's, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. Und wir haben gehört, dass denen, die uns schon vorangegangen sind, gesagt ist, dass auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet werden müssen. Und das ist eine ernste Sache. Aber es ist Gottes Sache, es ist unseres Herrn und Bruders Sache und es ist unseres Vaters Sache. Und er sagt uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wollen wir uns nicht gern und ganz dem großen Gott und seiner Führung anvertrauen, statt zu spekulieren, was wann und wie kommen wird, dank seiner Weisheit, unserem Vater, in seiner Langmut und in seiner Liebe und seinem Erbarmen und seiner Geduld als seine Kinder in Christus, dem Gott der Liebe und des Friedens, dem Gott der Geduld und allen Trostes, dem Gott der Hoffnung und der Rettungen, unserem Schöpfer und Schutz. In Lukas 18 steht, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Und im Anschluss an dieses Wort stellt unser Herr Jesus die alles entscheidende Frage auch an uns. Doch, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Amen.